Ihr Lieben, danke auch für die wunderschöne Begrüßung, aber heute muss ich Sie ein bisschen ablehnen, weil ich bin sehr traurig. Meine Frau hätte hier stehen sollen und sie ist krank geworden. Eine Grippe hat sie erwischt und will sie nicht loslassen. Und ich hätte mich so gefreut, meine Sarah hier zu begrüßen auf dieser Kanzel. Und sie hat sich so vorbereitet auf den heutigen Tag für diese Predigt. 1:1 habe ich den Auftrag meiner Frau, ihre Predigt zu predigen. Und ich habe gedacht, Schatz, genau wie ich es geschrieben habe, nicht anders wirst du es predigen. Und dann sagte sie mir, du grüß mir alle. Sie ist auch sehr traurig darüber. Aber vielleicht tut sie uns jetzt live mit Kameras und so miterleben. Auf jeden Fall, sie lässt euch alle herzlich grüßen, auch mit etwas sehr Interessantes. Sie hat mir gesagt, Schatz, weißt du, wie eine Frau aussieht, wenn der Pastor sagt, ihr lieben Frauen, bringt eure Probleme in die Kirche oder zum Altar? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Hat sie mir ein Bild gezeigt. So. Liebe Grüße von Sarah an die Frauen. An die Frauen. Ja, da habe ich echt geschmunzelt. Ne? So sieht es aus, wenn der Pastor sagt, ihr Frauen bringt eure Probleme mit in die Kirche oder zum Altar Gottes. Gut, heute geht es um die Fortführung von dem, was die Sarah in der Team Night uns eröffnet hat, mit einer Begriffserklärung zum Thema Lobpreis. Und Sarah kann nichts anders predigen. Entweder predigt sie vom Alten Testament die wunderschönen Geschichten des Alten Testaments. Ich habe eher eine Neue Testament-Neigung. Sie hat so eher die Bildersprache des Alten Testamentes. Und immer kriegt sie die Kurve hin zur Anbetung, zum Lobpreis, zum Gesang. Das ist ihr Leben, das ist was ihr am Herzen liegt. Und deswegen hat sie auch das eröffnet jetzt mal, diese Serie Begriffserklärung der verschiedenen Worte, die mit Lobpreis und mit Anbetung zu tun haben im Alten Testament. Leider hat Luther nicht so viel Zeit gehabt, da auf der Burg, wo er die Bibel übersetzt hat in Deutsch, da hat er für diese verschiedenen Worte, die Anbetung und Lobpreis beschreiben im Alten Testament, hat er immer Lobpreis, 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 Lobpreis. Immer nur ein Wort, Lobpreis oder Danksagung, Lobpreis, Anbetung. Aber in der hebräischen Sprache gibt es viel mehr. 7 hat die Sarah hier aufgezählt, und zwar die Worte Toda, Yada, Barach, Halal, Zamach, Tehilla, Shabach. Jetzt habt ihr sie, okay? Also Toda, also wenn in Israel landet, hört andauernd Toda, Toda, weil Toda heißt Danke, Danke, auch auf Hebräisch. Aber dann ja, Yada, heute geht es um das Yada, ja, und zum Beispiel beim Halal, da haben wir das Halleluja her, ne? Also gut, das hat auch noch ein bisschen der Luther hingekriegt, aber die Vielfalt, die Bedeutung, die Zusammenhänge mit diesen Worten gehen unter, wenn man nur liest. Es ist ein Studium wert. Und ich soll euch ankündigen von der Sarah, dass sie beim nächsten Trimester eine Connect-Gruppe eröffnet mit dem Titel Psalmodi. Und dort wird sie in 12 Wochen wird sie dieses Studium hineinbringen, was diese wunderbaren Worte, die mit Anbetung und Bekennen und Gottloben zu tun haben. Also wie gesagt, bei der letzten Team Night hat sie über das Toda gesprochen. Und Toda bedeutet nichts anderes als Gott zu danken. Das ist auch, wie gesagt, das hebräische Wort für Danke. Aber nicht nur so Danke, sondern, und wer den frommen Juden kennt und erlebt hat, der kann Gott nicht loben alleine mit dem Mund. Er muss mit dem Körper etwas tun. Entweder bewegt er sich, ja, die nehmen das echt wahr, weil sie ehren Gott auch mit ihrem Leib. Und wenn sie Gott anbeten, und das haben wir vom Alten Testament, es ist nicht nur Danke, sondern Toda ist auch Gott danken mit ausgestreckten Händen. Und da hat uns ja die Sarah bei der letzten Team Night wunderschöne Bilder gezeigt, wo Menschen ihre Hände ausstrecken, aber nicht für Gott, sondern für einen Fußball oder wenn sie sich freuen. Das ist auch ein Ausdruck des Innerlichen, ja. Aber wie sehr sind wir ermutigt in der Kirche, wenn wir Gott danken und ehren, unsere Hände zu strecken. Ja, denn das bedeutet Toda, also nicht nur Danke sagen, sondern mit ausgestreckten Händen, mit erhobenen und offenen Händen. Deswegen auch unsere Gäste, nur zur Info, wenn ihr uns mal anbeten seht, während wir singen, dann haben wir ja diese Praxis. Oder wir heben die, ich habe vorhin gesagt, hebt eure Hände, weil so bringen wir auch mit unserem Leib das zum Ausdruck. Du fragst dich, ja, wir haben heute Muttertag, was ist das Thema? Gleich kommt es. Die Sarah weiß, was sie tut, glaub mir. So, und dann, heute geht es um diesen zweiten Begriff, denn Toda entstammt aus der Wortwurzel von Yada. So, was bedeutet Yada? Mit dem Mund bekennender Lobpreis. Aha, also hier kommen wir jetzt in einer Art des Loben und des Preises, was der Alive Church wirklich bekannt ist. Und wir sind auch charakterisiert, denn wir sind eine singende Church. Sag mal Amen dazu. Das ist einer unserer Kernkompetenzen, unser Lobpreisgesang, unser Worship, unsere Sänger, unsere Lieder. Und man kann nicht sagen, wenn ein Gast hier reinkommt, naja, die meisten Leute sitzen da passiv rum, während die da vorne da ihre gregorianischen Gesänge singen. Ja? Das kann man nicht von uns sagen. Sondern unsere Kirche ist involviert, enthusiastisch in eine Art zu anbeten, aber auch Gott zu bekennen, wer er ist, was er tut in unseren Liedern. Und deswegen ist Yada ist eigentlich der gesangliche Lobpreis. Aber auch hier die Hand gebrauchen dazu. Yada bedeutet auch im übersetzten Sinne ein Speer werfen oder ein Stein werfen. Und das ist eigentlich der Ausdruck, wenn wir singen und die Hände heben, als ob wir Gott unsere Ehre hinwerfen, so wie du Blumen hinwirfst, so wie du deinen Mantel hinwirfst, wenn du ihn huldigst. Und das geschieht auch mit den Händen. Sarah ermutigt uns. Hey Church, nimm diese gute Gewohnheit beim Singen, beim Loben, beim Danken, auch beim Singen und beim Danken deine Hände zu heben und sagen, ja, ich preise deinen Namen. Und dann, wenn wir singen, was Gott tut und was er ist, wir singen auch Gottes Wort, wir beten auch in unseren Liedern. Und deswegen auch hier an der Stelle, bitte sing nicht kopflos, sondern konzentrier dich mal, was für wunderbare Texte wir Gott hinwerfen, hinsenden mit unserer Stimme, mit unserem Körper, mit unserer Körperhaltung, mit unseren Händen und wir preisen so seinen Namen. Das heißt, wir gebrauchen, und Yada, übrigens das Wort Yada, dieser singende Lobpreis, bekennender Lobpreis, hingegebener, hinwerfender Lobpreis, das ist die meiste Praxis im Alten Testament. Aber Yada, klingelt was? An was erinnert euch dieses Wort Yada? Gleich werdet ihr sagen, aha. Wichtig ist, dass wir unterstreichen, Körper, wie die Yada-Dimension und Yada-Lobpreis ist, indem wir Gott mit unserem Körper, auch mit unserem Verstand, deswegen nicht kopflos singen, mit unserem Verstand und mit unserem Ausdruck Gott loben und preisen. Das bringt auch sehr stark zum Ausdruck viele Bibelverse. Übrigens, all diese Worte, die wir vorhin gelesen haben, die kommen in allen Büchern der Bibel vor. Die Bibel hat ja 66 Bücher, aber alle kommen vor in den Psalmen. Also ich könnte euch jetzt bombardieren mit wie vielen Psalmen, wo es immer steht, aber einen hat die Sarah herausgeholt. Das ist Psalm 33, Vers 1 bis 3. Und da heißt es, jubelt den Herrn, die Ehe nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Jetzt kommt das Wort Yada. Preist, hat jetzt so unsere deutsche Bibel übersetzt. Aber Yada oder Yadahen, preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der zehnseiligen Harfe, singt ihm ein neues Lied, lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut aus. Spielt ihn mit Keyboard, mit Piano, mit E-Gitarre, mit Bass, mit Schlagzeug, das würde alles da stehen, wenn es in der heutigen Zeit wäre, aber auch das Gesangliche und mit Freude ausrufen, ja. Das ist die stärkste Beschreibung, aber wie gesagt, sehr viele Verse, die über das Yada. Siehst du, wo sollst du wissen, dass Yada verborgen ist hinter dem Wort preist? Ja? Diese Art des Lobpreis, beweglicher, emotionaler, enthusiastischer Lobpreis, mit Körper, Verstand, mit Seele und mit dem Geist. Wunderbar. Freude, Musik, Tanz. Jawohl, wir sind auch eine tanzende Kirche. Amen. Oh, wenn ihr meine Frau beobachtet, sie ist die Erste, die da vorne rumhüpft und tanzt, weil sie will auch, wie soll ich sagen, sich multiplizieren und ich weiß, dass da noch sehr viel Zurückhaltung ist. Ja, gerade, ja, wir haben ja so, siehst du, die angestellten Tänzer. Nee, haben wir nicht, aber Leute, kommt mal, verlass doch mal die letzte Reihe, die mittlere Reihe. Sag mal, hey, geh mal kurz zur Seite. Ich will den Herrn hier vorne preisen, weil auch eine Verbindung mit dem Worship, mit der Band, deswegen hier vorne füllen wir hier diesen Raum. Fantastisch. Sarah, was hat das mit Muttertag zu tun? Was hat es zu tun mit der Predigt? Hey, wir wollen die Frau ehren. Sarah kommt gleich dazu, aber sie will nochmal unterstreichen. Hände zu Gott emporheben. Ihr wisst, meine Frau ist eine ganz praktische Frau. Und das ist hier so wichtig. Ja? Hände zu heben. Ein äußerlicher Ausdruck dessen, was in meinem Herzen vor sich geht. Es bedeutet, ich demütige mich. Ich lobe Gott und tue äußerlich das, was innerlich in meinem Herzen geschieht oder bereits geschehen ist. Es ist ein Zeichen, dass ich in Liebe und Hingabe mich Gott ausstrecke. Und wir sind doch Menschen, die sich körperlich vermitteln. Warum schalten wir das ab bei Gott? Und während wir, weil wir, wenn wir so Gott preisen und auch mit unserem Ausdruck, mit unseren erhobenen Händen, dann ist es auch eine laute Botschaft, die nach draußen geht. Und meine Frau hat letzten Donnerstag, der Teamleiter, so viele Bilder von Stadien gezeigt, wo da Leute ihre Hände heben, zu Tausenden. Ja, das ist ein Ausdruck, was innerlich, von was du begeistert bist. Und wer meint, in der Kirche gehört es nicht hin, da irrst du hundertprozentig. Sondern genau das soll der Herr zuerst haben. Amen. Genau das. Was hat das mit Muttertag zu tun? Sarah, was hat denn das mit Muttertag zu tun? Was hat das mit der Frau zu tun? Und jetzt kommt der Hammer. Wann ist das erste Mal Yada praktiziert worden? Und wer hat es praktiziert? Darum geht's. Und die Sarah hat was entdeckt. Und darum geht es. Yada wurde von einer Frau erfunden. Ist das so die Begeisterung jetzt? War das alles? Die Männer sind ruhig, jawohl. Ja, ja, ihr könnt nicht begeistert sein. Der häufigste Ausdruck und die häufigste Praxis der Anbetung in der Bibel hat eine Frau erfunden. Und das war die Lea. Lea ist nicht Landeserstanstalt, ja, sondern Lea. Und du findest diese Geschichte, und wenn du deine Frau lieb hast und wenn du das wirklich ehren willst heute, ihr Männer, lest 1. Mose Kapitel 29 zu Hause. Ihr entdeckt diese spannende, packende, tief traurige Geschichte. Tief traurig. Weil die Lea hatte kein schönes Leben. Kein gutes Leben. Die Lea war die älteste Tochter von Laban. Das sage ich ein bisschen für Bibelkenner. Es war ein Onkel von Jakob. Sie war die unattraktive Schwester der bildhübschen Rachel. Und ich weiß nicht, was Eltern im Hirn haben. Und ich meine, die Eltern der damaligen Zeit, denn heute tun wir sowas nicht. Wenn sie ihr Baby angucken und dem Baby einen Namen geben. Lea bedeutet die vergeblich sich Mühe gibt. Das ist die sich vergeblich Mühe gibt, komm her. Die sich vergeblich Mühe gibt, isst jetzt dein Brot. Diese Frau hörte jeden Tag seit Erinnerungszustand, die sich vergeblich Mühe gibt. Oder die Ermüdende, die Traurige. Du kannst auch Loser sagen dazu. Ich frage mich, Laban, und ich weiß nicht, wer deine Frau heißt, wie kommst du dazu? So einem Namen, die Rachel, die zweitjüngste oder die jüngere Tochter, gut, sie wurde nicht bildhübsch genannt. Rachel bedeutet Mutter, mütterlich. Interessant, wenn du diese Geschichte liest. Denn Gottes Gedanken sind auf gar keinen Fall Gedanken, die die Menschen haben. Wie kann aus so einer Lea? Ihr Name war Programm. Es heißt sogar, es werden die Augen von Lea beschrieben. Matt, ohne Glanz, ohne Schönheit. Das ist ja das angeblich, das klassische, der klassische, wie soll ich sagen, Blickwinkel eines Mannes. Er verliebt sich zuerst an die Frauen, an die Augen der Frau. Okay. Diese Geschichte spricht von einer Frau, die gezeichnet war von Minderwertigkeit, vergeblichen Bemühungen zur Anerkennung, von seelischer Kraftlosigkeit und von nicht ausreichender Sympathie. Im Schatten ihrer Schwester, die sofort, wer kam, hat sich in ihr verliebt. Sie war schön, wunderschön. Und jetzt haben wir den Jakob, da kommt der Jakob jetzt, sieht Rachel und verliebt sich in Rachel. Er weint, er sagt, ich bin angekommen. Wie kann man sich so, es war Liebe auf den ersten Blick. Er war sowas von emotional. Er geht zu seinem Onkel, übrigens, das war seine Cousine, Klammer auf, Klammer zu. Er geht zu seinem Onkel, freut sich da zu sein und sagt, ich will deine Tochter. Ich will deine Tochter. Ich bin bereit, 7 Jahre für dich zu arbeiten. Jetzt wollte natürlich Laban ihn halten. Er sagte erstmal, oh, gute Idee, gute Idee. Und er arbeitet 7 Jahre, dann kommt der Tag der Hochzeit. Und der Kerl schiebt, damals gab es ja kein Licht, also war alles im Dunkeln, auch im Schlafzimmer. Ne? Also, und schiebt statt Rachel schiebt er Lea in dem Bett. Und keine Ahnung. Irgendwie hat Jakob ein bisschen zu viel getrunken bei der Feier. Der merkt es nicht. Und dann werden sie Mann und Frau. Sie schlafen miteinander. Und am nächsten Morgen, wo er aufwacht, kriegt er den Schock seines Lebens. Das war nicht Rachel, die bildhübsche, sondern das war die unsympathische, unattraktive Lea, lag in diesem Bett. Jetzt Leute, ihr müsst euch jetzt mal diese Prozesse, ich komme jetzt aus dem Blickwinkel von Lea, was weiß ich, Sarah, das auch, sie könnte eine Woche darüber predigen. Diese Frau weiß, der liebt mich nicht. Und der Vater, komm, auf. Nein, der liebt mich, ich, komm. Und sie wird gezwungen. Sie wusste, der liebt mich. Dieser Mann liebt mich nicht. Er liebt meine Schwester. So. Und dann, was muss sie gefühlt haben, wo Jakob macht? Er hat sie den Tod gesehen im Gesicht. Oder, wenn es nicht so alla Italiano war, selbst, zieh dich an, zu fühlen, er ist sauer, er ist enttäuscht. Ja, aber entschuldige, ist schon gut, lass. Sag kein Wort. Also, auch wenn es so geschehen ist, verletzend für eine Frau. Jetzt beschreibe ich natürlich auch deine Geschichte in anderen Kontexten. Ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Diese Predigt gilt für uns alle. Was muss sie hier erlebt haben? Und dann geht er, na gut, Jakob war ja ein Profi im Betrügen, er wurde jetzt betrügt. Richtig? Was du siehst, das wirst du ernten. Aber es ist schon bitter, es ist schon bitter. Ja, dann sagt der Laban, du, tut mir leid, ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was denn? In unserem Land ist es Sitte, dass zuerst die älteste Tochter vermählt wird. Ja, toll! Toll! Und dann sagt der Laban, du, pass auf, ich kann dir auch mal eine zweite Tochter geben, die Rachel. Ja, aber die wollte ich. Ja, aber du kannst sie jetzt haben. Aber du musst noch mal 7 Jahre arbeiten. Die Liebe war so groß. Und Lea war dabei. Sie hört. Die Liebe war so groß von Jakob und Rachel. Und hört mal, ich mache den Jakob keinen Vorwurf, ich mache der Rachel auch keinen Vorwurf. Auch wenn ihre Schwester in den Schatten gelebt hat, ich sage nicht, dass Rachel böse war und sagt, hey, du bist die hässliche Kuh, ich bin die schöne Ziege. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass auch Rachel irgendwie, was sollte sie dagegen machen? Und die Komplexe zwischen Geschwistern oder zwischen Freunden und zwischen anderen Menschen. Du kannst nicht immer die Schuld dem geben, wo alle Menschen nachgehen. Weil der kann doch nichts dazu, wenn er dem sympathisch ist und du bist nicht sympathisch. Es sind Dinge, die in unserem Leben stattfinden. Also ich tue der Rachel nicht etwas unterstellen, wo sie sagt, ja, die war echt böse. Sie war eingebildet. Nein, das war dieser Zustand von zwei Schwestern. Und die Menschen haben die eine gesehen und die andere und sie verglichen und Unterschiede gemacht. Andere, nicht sie selbst. Naja, und die Lea muss miterleben, wo der sagt, ja, ich bin bereit, weitere 7 Jahre zu haben. Ist mir so egal. Ich will diese Frau haben. Schau mal, was für eine Demütigung. Beide wurden dann ihre Frauen. Aber Rachel war die Lieblingsfrau. Das musste sie erleben. Das musste sie erdulden. Und auch von ihrem Mann, Lea, ja, du, dich, sei immer bemühende, aber du versagst trotzdem. Wie müsse sich gefühlt haben? Wie fühlst du dich? Sarah schreibt hier, wie fühlen wir uns, wenn wir so ähnliche oder vielleicht auch gleiche Geschichten. Ich habe gesagt, Sarah, bitte, predige nächste Woche deine Predigt. Ich will was anderes predigen. Nein, sagt sie. Du musst diese Predigt heute Morgen predigen. Ich fühle eine Führung vom Geist. Sonst hätte ich nächste Woche die Kanzel gegeben. Aber ich bin gehorsam, weil ich bin ein sehr gehorsamer Mann und habe es getan. Wie fühlst du dich, wie ist deine Lebensgeschichte? Und Gott sei Dank, es gibt jemand, der unsere Lebensgeschichte im Herzen hat. Und das ist Gott. Gott kommt Lea zu Hilfe. Was passiert? Wir lesen in 1. Mose 29, 31. Dass Lea nicht geliebt wurde. Hallo, hier spricht der Seelsorger aller Seelsorger. Er bescheinigt, diese Frau ist eine ungeliebte Frau. Als er sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rachel kinderlos blieb. Einige meinen, Rachel, die richtige Strafe. Quatsch! Das ist keine Strafe. Das ist keine Strafe für Rachel. Aber Gott hat sich jetzt der Lea, Gott verschaffte mal einmal einen Vorteil. Ein Vorteil gegenüber dem Leiden von Lea. Woher sich die Freiheit nimmt, ich schaffe jetzt ihr einen Vorteil, denn sie war immer benachteiligt. Sie stand immer im Schatten. Ob sie ihren Namen hat rufen hören oder in der Konfrontation mit Männern, die sich andauernd gegenüber ihrer Frau, ihrer Schwester verlieben und auch gegenüber ihrer Schwester. Nun, im Orient ist es so, die Frau, die Kinder gebärt und die Frau, die Jungs gebärt, sie hat eine besondere Stellung. Ja, das ist so im Orient, aber das war nicht im Kopf von Jakob. Wer die Geschichte weiterliest, sie hoffte sich an Vorteile, aber sie erlebte das nicht so ganz. Gott hat Lea hineingeführt in eine andere Dimension. Und Gott hat Lea hineingeführt in der Dimension, Lea, solange du kämpfst um die Anerkennung von Menschen, wirst du nicht glücklich. Aber in dem Moment, wo du die Seite wechselst und die Anerkennung von mir dir holen kannst, wirst du ein freier Mensch sein. Lea hat es nicht begriffen. Gott verschafft einen Vorteil, damit sie ein bisschen durchatmen kann. Aber sie konnte sich an ihre Jungs nicht freuen. Weil denn schaut mal, den ersten, den sie gebar, im Vers 32, Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Und Ruben bedeutet, seht, ein Sohn. Jakob, Jakob, ich habe dir einen Sohn geboren. Merkt ihr? Sie kann sich nicht an die Jungs freuen, nicht an das Baby. Sie kämpft um die Anerkennung von Jakob. Und dann steht da, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Was für eine Motivation. Was für eine Einstellung. Was ich leisten kann, da verdiene ich mir die Liebe. Ihr Lieben, diese Rechnung geht nicht auf. Auch nicht bei den Ehen. Nirgends geht diese Rechnung auf. Ich brauche noch ein paar Minuten, das hier auszuführen. Es geht nicht auf. Sie hoffte, dass der Mann sie jetzt dafür lobt. Aber wir lesen, dass es nicht so war. Dann, Vers 33. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt. Rief sie und gab ihm den Namen Erhörung. Die Sehnsucht nach Zuwendung. Die Sehnsucht, beim ersten Sohn die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, beim zweiten Sohn die Die Sehnsucht nach Zuwendung. Nein, da geschieht nichts. Im Vers 34. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden. Merkt ihr, andauernd. Jetzt wird er mich lieben. Jetzt. Aber das kann nicht, weil ich ihm 3 Söhne geboren habe. Deshalb nannte sie ihn Levi. Und das heißt wieder Zuwendung, die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Zuwendung. Jetzt kommt das Wort Zuwendung. Vorher war Aufmerksamkeit. Wollt ihr weiter hören, wie es weitergeht? Echt geht, glaubt ihr, das geht ständig so weiter? Nein. Da dann, jetzt kommt Sohn Nummer 4. Achtung auf den Namen. Vers 35. Schließlich wurde mir der 4. Sohn geboren. Das hört sich so genug. Ja. Diesmal will ich den Herrn preisen. Das findest du nirgendwo bei den anderen 3 Söhnen. Diesmal will ich den Herrn preisen. Und hier sagt sie zum ersten Mal, ich will den Herrn mein Leben hingeben, mein Leben ausstrecken, meine Hände heben, mein Elend bekennen. Ich will bekennen, dass der Herr mein Glück ist. Und sie nannte ihren Sohn Juda. Und Juda heißt Jada. Juda ist der Name und der gleiche Wort wie Jada. Jada, Judas, ist das gleiche Wort. Und es bedeutet bekennender Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr, ihr Lieben. Es kam noch ein 5. und es kam noch ein 6. Und dann kam noch ein Mädchen. Die Dina. Ihr müsst es lesen. Ihr müsst es lesen. Interessante Geschichte. Aber hier kapituliert diese Frau und von der Unattraktiven, von der Gemobbten, von der Nichtgeliebten wird sie die Protagonistin des meistpraktiziertesten Lobpreis der Bibel. Aus ihrem Herzen ist es entstanden, weil sie wusste, Schluss. Ich mache da nicht mehr mit. Ich kämpfe nicht mehr um die Anerkennung. Ich kämpfe nicht mehr um Zuwendung. Ich lebe von Gott, aus Gott heraus. Und er soll mein einziger Glück sein. Ihr Lieben, ich sehe, wie die Lea plötzlich ihrem Baby in die Arme hält. Sie nennt ihn Jada. Der Herr soll gepriesen und gelobt sein. Und wie sie nach draußen rennt, mit erhobenen Händen und sagt, ich bin frei, denn du bist meine Freiheit. Ich bin geheilt von meiner inneren Krankheit. Und selbst wenn ich Lea heiße, jawohl, ich bin nicht geliebt. Ich bin von Menschen nicht geachtet. Aber trotzdem weiß ich, dass ich von Gott geliebt bin. Und das macht mich frei. Ein Applaus für Lea. In sie hat es verdient. Ich bin frei. Ich bin frei. Für die, die mit Rachel auch ein Herz empfinden. Im hohen Alter hat der Herr sie fruchtbar gemacht. Und sie konnte dem Jakob auch 2 Kinder gebären. Den Josef und den Benjamin. Insgesamt hat Jakob 12 Kinder gehabt. Und die Frauen, seine Frauen Lea und Rachel, als sie nicht mehr gebären konnten, haben sie ihre Dienerinnen an ihrer Stelle dem Mann gegeben. Und das war damals erlaubt. Ja, das war damals so ein bisschen komisch, aber gilt trotzdem für das Alte Testament. Damit ihr wisst, dass die 12 Kinder doch von Jakob kommen. Aber leibliche Kinder waren es 5 von Lea und 6 und 2 und die restlichen von den Dienerinnen. Rachel hat auch Gnade. Gut, sie genoss die Gnade, die Liebe des Mannes, aber Gott hat sie auch gesegnet und hat auch ihren Elend. Eine unfruchtbare Frau in der damaligen Zeit war eine Schande. Aber in der heutigen Zeit ist es nicht so. Und wenn Frauen, auch wir kennen, auch in, egal, wenn du unfruchtbar bist und du hast keine Kinder in dein Leben, deine Ehe bekommen können, du darfst nicht dich das als Schmach sehen, sondern der Herr hat es so geführt. Und habe deinen Wert nicht an Kinder kriegen, sondern habe deinen Wert an dem Herrn. An dem Herrn. Diese Geschichte genießt das Prinzip der Ersterwähnung. Und Gott hat es wirklich ausgesucht, dieses Herz von Lea, von dieser Frau, die niemand leiden konnte, hat Gott es zum Prinzip gemacht. Ihr Lieben, studiert das weiter. Immer wenn es Schlachten im Volk Israel gab, der Stamm Juda sollte zuerst ziehen. Der Stamm Juda durfte am Eingang des Zeltes der Begegnung, alle anderen, aber Juda, Jada, hatte diese besondere Stellung. Und deswegen, wenn wir beten, wenn wir anbeten, wenn wir für die Kranken beten, wir heben Hände zu Gott und preisen Gott und sagen, danke Herr, dass du deine Gnade schenkst. Du bist der Heiler und du bist der Befreier. Wir praktizieren bis zum heutigen Tag. Und das I-Pünktchen. Jesus, aus welcher Linie kommt er? Er kommt aus dem Stamm Juda. Das Geschlecht von Jesus kommt aus Lea, nicht aus Rachel. Das war noch das Sahnehäubchen von Sarah. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft, diese Predigt meiner Frau uns alle ergreift und hier den Gott entdecken, der uns beschenkt mit seiner Güte. Der den Gemobbten sieht, den Vernachlässigten sieht, er vergisst niemanden. Für ihn sind wir alle erwählt. Und wenn Menschen uns aussortieren, da landen wir auf dem Tablett des himmlischen Vaters. Und da sind wir noch sichtbarer als zuvor. Im Herzen unseres Gottes. Amen. Er ist ein Belohner. Er wendet sich. Und deswegen sagt er, du bist auserwählt und wunderschön. Natürlich redet Sarah gerade sehr stark zu den Frauen. Ich will es erweitern zu uns alle. Und das ist eine andere Schönheit. Das ist die Schönheit, weil der Herr unser Wert ist. Wenn ein Mensch losgeht mit dem Wert Gottes, das ist die echte attraktionale Schönheit eines Menschen. Und weißt du, heute in diesem Gottesdienst, nicht dramatisch, aber sicher, wenn diese Predigt eine Hoffnung, ein Trost in dein Herzen hineingebracht hast, dann zieh los, beschenkt von Gott mit seinem Wert. Mit seinem Wert. Das macht dich wunderschön. Das macht uns attraktiv. Menschen, egal wie wir aussehen, das zählt nicht. Es zählt diesen Wert, der in uns sichtbar wird. Ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Und das ist, was zählt. Und wir sind ausgewählt.